Nach dreijähriger intensiver Ausbildung, nach vielen Höhen und Tiefen, nimmt Jesus seine 12 Schüler und beauftragt sie mit einigen Dingen. Und ein Teil davon ist, dass er ihnen einen Lehrauftrag gibt, einen Bildungsauftrag in Bezug auf den Glauben. Und darum soll es heute gehen. Lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Ihr wart Schüler, jetzt werdet Lehrer für die anderen, werdet Kirche für die anderen. Das ist unser Thema heute. Wir haben vier Punkte gefunden, was man dazu sagen könnte, zu diesem einen Bibelwort. Und wir haben gedacht, didaktisch wäre es vielleicht gut, wenn wir uns so ein bisschen abwechseln und uns das teilen. Und wir haben uns überlegt, dass einer was sagen könnte zu dem, wie das damals so war, zur Zeit Jesu, und der andere, wie das heute ist. Jetzt könnt ihr euch mal raten, wer was sagt. Okay, ich kürze was ab. So, damit ihr wisst, wer über was redet, können wir das ja hier hinhängen. Okay. Unsere erste Überschrift: Bildung in Sachen Glauben. Wir haben gerade einen Psalm, einen Teil von Psalm 119 gebetet: Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Ich weiß nicht, wie bewusst ihr diesen Psalm gebetet habt, aber dort kommen ganz oft die Gebote vor und das Halten der Gebote und das Wort, das verehrt wird, das Wort Gottes. Glauben zur Zeit Jesu hieß vor allem die Bibel, das Wort Gottes ganz genau kennen, vielleicht in- und auswendig kennen. Und das andere war die Gebote Gottes und die Ausführungsbestimmungen dazu und die Auslegungen dazu genau kennen und natürlich befolgen. Gehorsam gegenüber Gott war groß geschrieben, und damit man das alles richtig macht, das Kenntnis quasi von den Schriften, wo diese Gebote Gottes herkommen. Das Studium der Heiligen Schrift des Alten Testamentes galt damals als höchste Form der Gottesverehrung, des Worships, also nicht singen, sondern Bibel lesen war Worship. Dass jeder Gottes Wort kennt, war eine zentrale Aufgabe der Gesellschaft, und alle haben daran mitgewirkt, zuerst die Eltern. In 5. Mose 6, Vers 4 bis 7 steht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das kennen wir bis heute noch, wahrscheinlich alle. Und dann geht es so weiter: Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und aufstehst. Das heißt, die Gebote Gottes sollen ein Gesprächsthema sein. Die Weitergabe des Glaubens ist eine zentrale Aufgabe der Eltern, vor allem der Väter. Aber nicht nur. Es wurde sehr früh schon im Judentum angefangen, die Kinder zu unterrichten. Im Alter von 6 bis 10 Jahren wurden die Jungs vor allem schon in die Synagoge geschickt, um dort in der Tora-Schule zu sein. Und sie haben in den ersten 4 Jahren, zwischen 6 und 10 Jahren, die 5 Bücher Mose gelernt. Und lernen hieß vor allem auswendig lernen. In einer Zeit, wo es nur wenige Schriftrollen gibt und nur wenige Leute, die die lesen können, war es wichtig, das Gebot Gottes auswendig zu lernen. Und zwar nicht ungewöhnlich, wenn ein Junge mit 10 Jahren die 5 Bücher Mose mehr oder weniger auswendig hersagen konnte. Von 10 bis 14 Jahren standen dann die Propheten, die Psalmen, die Sprüche und Auslegungen dazu auf dem Lehrplan. Und dann mit 14 sollte eigentlich der junge Jude fertig ausgebildet sein, aber es gab sowas wie eine Universität des Glaubens. War ein bisschen schwierig, da hinzukommen, man musste sich qualifizieren durch eine Aufnahmeprüfung. Es gab Rabbiner, Bibellehrer, die sich ihre Schüler handverlesen ausgesucht haben. Und nur die Allerbesten hatten überhaupt eine Chance, da irgendwo reinzukommen. Es gab eine Aufnahmeprüfung, wo schwierige Fragen gestellt wurden, wo vielleicht eine Geschichte umschrieben wurde. Man musste dann sagen, welche Bibelstelle das ist oder irgendwie sowas. Wer diesen Weg gehen konnte, wer so ein Schüler werden konnte, der hat eigentlich ausgesorgt. Der konnte später dann selber ein Rabbiner werden und damit hat er zur Elite gehört. Diese Bibelkundigen, die Schriftgelehrten oder auch die Pharisäer, das waren die, die ganz vorne standen, die sehr berühmt waren, sehr angesehen, sehr einflussreich waren. Deswegen wollte da eigentlich jeder hinkommen. Also, ihr seht eine Gesellschaft, in der der Glaube an jeder Ecke sichtbar war, wo der Glaube im Alltag präsent war und ganz große Bedeutung gehabt hat.
Tja, ich glaube, da hat sich einiges verändert zwischen dem, was wir gehört haben und dem, wie es vielleicht heute überwiegend aussieht. Ich weiß nicht, wie viele Eltern heute noch so eifrig daran arbeiten, ihren Kindern das Wissen über den Glauben zu vermitteln. Ohnehin kommen dafür auch nur die Eltern in Frage, die sich selbst auskennen, die selbst, wie man sagt, eine gewisse Bibelfestigkeit mit sich bringen. Ich frage mich auch, welche Eltern heute die Entscheidung ihres Kindes, ein Theologiestudium aufzunehmen, mit größerem Stolz erfüllt, als wenn sich das Kind für irgendeine andere Laufbahn entscheidet. Auswendig lernen findet kaum noch statt. Also ich würde mal behaupten, ich musste bisher noch nie mehr wissen als Psalm 23, das Vaterunser, und in der Konfirmandenzeit kam dann noch das Glaubensbekenntnis dazu. Und eine kleine Anekdote aus meiner Schulzeit, ich wurde tatsächlich in der 7. Klasse in einer Religionsarbeit gefragt. Erstens, wer war denn Jesus? War Jesus vielleicht A, ein Rennfahrer, also so eine Art Michael Schumacher, oder handelte es sich bei Jesus um Gottes Sohn? Schwierige Frage. Musste ich einige Zeit grübeln, bis ich zur nächsten Frage kam. Zweitens, was ist denn die Bibel? Handelt es sich bei der Bibel vielleicht A, um eine Apotheke oder vielleicht B, um eine Bibliothek? Es gab natürlich noch mehr Antwortmöglichkeiten, aber die habe ich vergessen oder ich will sie euch nicht weiter zumuten. Aber dass das erst ernsthafte Fragen in einer Rallye-Arbeit sind, das lässt doch tief blicken. Natürlich gibt es auch noch ganz klassische Formen der Wissensvermittlung, zum Beispiel eben im Religions- oder im Konfirmandenunterricht. Aber das Wissen über den christlichen Glauben hat in den letzten Jahren, denke ich, kann man sagen, doch nachgelassen. Meine Doktormutter, die ist zugleich auch in der Erwachsenenbildung an der PH tätig, die meinte neulich, dass nun erstmals eine Generation vor ihr sitzt, die mit dem Schöpfungsbericht nichts mehr anfangen kann, den Garten Eden, Adam und Eva und so weiter nichts mehr sagen. Mir persönlich kam es auch immer wieder so vor, als hätten die Lehrer Angst, sie könnten mit ihrer Botschaft jemandem zu nahe treten. Jemand könnte sich doch vom christlichen Glauben irgendwie belästigt oder gegängelt fühlen. Sie wollten nicht christlich belehren, sondern vielmehr den christlichen Glauben als einen unter vielen möglichen darstellen. In unserer Gesellschaft, so hat es den Anschein, muss man nicht glauben und schon gar nicht ausgerechnet an den christlichen Gott. Jeder kann sich selbst entscheiden und das ist auch mehr als legitim. Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, mussten die Jünger und müssen auch wir letztlich selber treffen. Das kann uns niemand abnehmen, kein Rabbi und auch keine andere Autoritätsperson. Zusammenfassend vielleicht daher der Satz, der Weg zum Glauben, der Weg als Glaubende zu leben, hat heutzutage größtenteils einer eher individuellen Suche nach Sinn Platz gemacht.
Ja, von der multireligiösen und offenen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts wieder zurück ins Jahr Null zu Jesus und zu unserer zweiten Überschrift Glauben lernen mit religiös, mit geistlich Ungebildeten. Wenn man die Geschichten über Jesus liest, dann kann man ganz vieles finden, was typisch rabbinisch war. Diese Streitgespräche, wo einer fragt, der andere gibt Antworten, es gibt hin und her, typisch rabbinisch. Dass Jesus Jünger hatte, um sich geschart hat, dass die Tag und Nacht bei ihm waren, war typisch rabbinisch. Aber es gibt einen großen Unterschied, wo Jesus alles anders gemacht hat als die Rabbiner, nämlich die Auswahl seiner Schüler. Ihr habt vorher schon gehört, es gab sehr anspruchsvolle Prüfungen, wer aufgenommen wurde. Es war ein Privileg, aufgenommen zu werden in so eine Rabbinenschule. Und was macht Jesus? Er läuft irgendwo rum am See Genezareth und sieht so ein paar Fischer und sagt, komm doch du mit, komm doch du mit, komm doch du mit. Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, einfache Fischer, die sicher aus Familien stammten, die nicht so sehr bildungsnah waren und die ihnen vielleicht die religiöse Vorbildung, die man brauchte, um aufgenommen zu werden, gar nicht bieten konnten. Und dann setzt Jesus noch einen drauf und findet einen Zolleinnehmer, Matthäus, irgendwo sitzen und sagt, dich möchte ich auch gern als meinen Schüler haben. Jemand, der sich durch seine Berufsentscheidung schon quasi disqualifiziert hat für ein jüdisches Leben, den holt er rein zu sich. Jesus wurde mit Sicherheit schräg angeguckt, belächelt, verachtet, wegen seiner drittklassigen Mannschaft, die er um sich geschart hat. Aber mit dieser drittklassigen Crew hat Jesus zusammen gelebt, wahrscheinlich 3 Jahre lang. Die hat er ausgebildet, die hat er sogar seine Freunde genannt. Diesen No-Name-Personen aus der Provinz hat er zu Weltbedeutung verholfen. Aus diesen 12 Schülern wurde die Keimzelle der weltweiten Kirche, die noch in der ersten Generation den gesamten Mittelmeerraum und Nordafrika und einen Teil vom Orient erreicht hat. Irgendwie ziemlich erstaunlich, wie sich Jesus da verhält und dass er gerade die raussucht. Aber irgendwie auch ziemlich Jesus-mäßig. Jesus hat sich ja auch im Unterschied zu den Rabbinen seiner Zeit sehr stark mit armen Menschen, mit kranken Menschen, mit Ausgegrenzten und mit denen, die als Sünder abgestempelt waren, befasst. Und denen hat er Ansehen gegeben, denen hat er die Liebe Gottes verkündigt, denen hat er geholfen, die hat er geheilt. Und indem er diese 12 rausgesucht hat, hat er genau das Gleiche getan. Er hat gezeigt, wie wichtig Menschen, die vor den anderen Menschen nichts gelten, wie wichtig die sind. Ein Jünger Jesu zu sein, das hatte nichts Elitäres. Aber Jesus hat Menschen über sich rauswachsen lassen, hat sie reifen lassen in einem 3-jährigen Prozess und schließlich sind sie zu Glaubenslehrer für viele andere geworden. Wer hätte das für möglich gehalten?
Und bei uns? Schon allein der Titel unserer Predigtreihe Kirche für andere deutet darauf hin, dass wir kein elitärer Zirkel sein wollen. Wir versuchen, die Gottesdienste in aller Regel niederschwellig zu gestalten und auf diese Art und Weise ebenso eine Tür zu öffnen für eine Vielfalt an Glaubenden wie durch externes Engagement. Das Downtown Street Team, von dem wir nachher noch mehr hören werden, ist nur ein Beispiel dafür. Allerdings, das ist naheliegend, wer sich für die Vielfalt öffnet, birgt auch die Tür für zahlreiche Herausforderungen. Menschen, die angesprochen werden und zum Glauben finden, bringen sehr unterschiedliche Erfahrungen mit und hatten teilweise noch nie mit Kirche am Hut und sind dementsprechend auch angewiesen auf Informationen, auf die Grundlagen des Glaubens, so wie ihr sie am Anfang des Gottesdienstes auch gesammelt und uns präsentiert habt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man zunächst mit der Bibel überfordert ist, nicht weiß, wo fange ich eigentlich an zu lesen, lese ich von hinten nach vorne, wo finde ich was, wie ist die Anordnung der Bücher zu verstehen. Zudem müssen wir die Geschichten in unsere heutige Zeit übertragen, zum Teil noch mit einer auch eher schwierigen Sprache. Es ist die Frage und die Aufgabe an uns, auf diese Menschen zuzugehen und zu lernen, mit ihnen umzugehen. Gehen wir offen auf sie zu? Gehen wir achtsam auch mit denen um, die Dinge hinterfragen, die für uns längst zu Selbstverständlichkeiten geworden sind? Nehmen wir vielleicht auch mal jemanden an der Hand und begleiten ihn auf seinem Weg ein Stück? Können wir Übersetzer des Glaubens für andere werden? Und ich denke, wenn wir uns auf diesen Weg einlassen, dann kann das letztlich auch uns selbst gut tun. Vielleicht ist es hilfreich, wenn man sich vor Augen hält, welche Menschen denn auf einen selbst ein gutes Beispiel oder ein gutes Vorbild gegeben haben. Wer hat uns in unserem Glauben positiv geprägt? Wer hat unsere Fragen, Bedenken und Krisen ausgehalten? Vielleicht können uns diese Menschen, die uns sowas wie Reiseleiter in das Land des Glaubens waren, Vorbilder für unsere eigene Aufgabe sein.
Wir kommen zu unserem dritten Punkt, was Glaubende lernen müssen. Jetzt geht's ums Curriculum quasi für die Lehrer, das, was ihr hier aufgeschrieben habt. Mal sehen, ob ihr recht liegt, also ob das übereinstimmt mit dem, was wir vorbereitet haben. So. Ja, was wurde da eigentlich gelehrt? Bei den Rabbinen, da habe ich vorher schon gesagt, ging es vor allem darum, dass das Gesetz Gottes sehr haarklein diskutiert wurde, durchgenommen wurde und beachtet wurde. Und da hatte jeder Rabbiner dann so seine eigene Auslegung, die er weitergegeben hat und es dann über Generation zu Generation weiterging, Auslegungstraditionen. Jesus ist negativ aufgefallen unter seinen Kollegen, weil er es da nicht so sehr mit dem Buchstaben hatte, mit den Kleinigkeiten, sondern weil es Jesus eigentlich um den Sinn dieser Gebote ging, um den Sinn des Willen Gottes. Und er hat sich in seiner Lehre gegenüber seinen Schülern deutlich vom Bibelkundeunterricht und Gesetzesunterricht seiner Kollegen unterschieden. Übrigens, Unterricht dürfen wir uns nicht vorstellen, so wie jetzt, dass einer vorne steht und alle dann im Auditorium brav schweigen und mitschreiben vielleicht, sondern Unterricht hieß für einen Rabbiner das ganze Leben. Tag und Nacht zusammen sein mit dem Lehrer und miterleben, wie der seinen Glauben lebt. Deswegen war es nicht ungewöhnlich, dass Jesus mit seinen Leuten unterwegs war. Es gab die Anweisung an die Schüler von dem Rabbiner, ihr sollt vom Staub eures Rabbis bedeckt sein. Das heißt, ihr sollt ihm immer so dicht auf den Fersen sein, dass den Staub, den er auf den Straßen aufwirbelt, dass der auf euch runterkommt. Dann seid ihr richtig. Ihr müsst ihn Tag und Nacht beobachten. Und so haben die Jünger dann auch miterlebt, wie Jesus gelebt hat und dass er früh aufgestanden ist, dass er sich zurückgezogen hat, um zu beten. Sie haben Jesus kennengelernt als jemand, der sich ganz abhängig gemacht hat von Gott, der bei Gott Kraft geschöpft hat für seinen Alltag. So ist Jesus zum Vorbild geworden in Sachen persönlicher Glauben, persönliche Spiritualität. Die Jünger waren natürlich auch dabei, wenn es Streitgespräche gab zwischen den Rabbinern und Jesus. Und dort haben sie mitbekommen, dass Jesus nichts hält von einer lieblosen Buchstabenfrömmigkeit, nichts hält von frommer Arroganz, nichts hält von Heuchelei, die die eigene Schuld verheimlicht und sich gut rausputzt. Nichts hält von frommer Lieblosigkeit gegenüber denen, die angeblich schlechter sind. Jesus hatte anderes im Sinn. Und darüber haben die Jünger was erfahren in den Predigten. Jesus hat gepredigt, dass Gott da ist in dieser Welt und dass er barmherzig ist, dass er die Menschen liebt, habt ihr richtig gemacht. Und zwar alle Menschen, die Unwürdigen, die nur halbfrommen, die, denen man nicht wirklich Gutes zutraut, dass er die alle zu sich einlädt. Dass Gott hinwegsieht über alle Fehler und alle Unzulänglichkeit und alle Boshaftigkeit und dass er Schuld vergibt und Leute zu sich einlädt. Die Jünger Jesu haben miterlebt, Marion, ihr könnt da drüber, hat es noch Platz, da sitzt Andrea, Besucher, freut mich. Die Jünger haben miterlebt, wie wichtig das Thema Nächstenliebe für Jesus war. Wie viel Zeit und wie viel Mitleid und wie viel Anteilnahme Jesus hatte für Menschen, denen es nicht gut ging. Und an Jesus haben sie dann gemerkt, das ist auch unsere Aufgabe. So wichtig wie die Gottesliebe und das Bibelstudium und das Glauben und das Beten ist es, sich einzusetzen für Menschen in unserer Welt. Wir sollen Menschen dienen und nicht großartig über sie herrschen. Sie haben bei Jesus miterlebt, dass es Zeichen und Wunder gab. Sie haben gespürt, dass in Jesus Gott selber am Werk ist und was tut. Und sie wurden dann sogar mit hineingenommen und haben selber Erfahrungen mit diesen Dingen gemacht. Und haben erlebt, dass Gott Dinge tun kann, die Menschen nicht hinbekommen. Und schließlich, im Laufe ihrer Ausbildung immer mehr, wurden sie in die Mitverantwortung genommen und haben gelernt, Jesus nachzumachen. Sie haben geredet, was er ihnen erzählt hat. Sie haben getan, was er getan hat. Und genau das war ihre Aufgabe. Die Lehrer unter uns werden das wissen, dass das Lernen ja auf verschiedenen Stufen und Arten und Weisen funktionieren kann. Lernen durch Zuhören und zu schauen, Lernen durch Mitmachen, Lernen durch Selbermachen. Und genau in diesen Lernprozess hat Jesus seine Jünger reingenommen.
Und im Prinzip liegt da gar kein Unterschied vor. Auch unsere Aufgabe ist es, Jesus zu hören und letztlich dahin zu kommen, dass wir Jesus aktiv nachfolgen. Unser Vorbild ist der gleiche Jesus, der es auch damals war. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Zeit. Und ihm wollen und sollen wir, das ist unser Anliegen, ähnlicher werden. Wir sollen und wollen lernen, mit ihm in Beziehung zu leben und in seine Fußstapfen zu treten. Dabei ist es dann aber auch klar, dass jeder von uns vielleicht andere Bereiche hat, in denen er lernbedürftiger ist als ein anderer und gleichzeitig aber auch Stärken hat. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es in der Gemeinde beispielsweise einen Glaubenskurs gibt für all diejenigen, die sich ganz grundsätzlich mal für die Basics des Glaubens interessieren. Es gibt auch Alpha-Kurse, die regelmäßig angeboten werden. Und dann geht es auch um das Bibellesen. Wie kann man Bibel lesen? Das kann ein Punkt sein, der vielleicht Menschen noch anspricht, wo er sich gerne mit auseinandersetzen möchte. Und für einen Dritten kann es wichtig sein, sich nicht nur rein kognitiv für Gott zu interessieren, sondern auch tatsächlich mit ihm zu reden, das heißt beten zu lernen. Auch ein anderer Weg, um zu Gott zu finden, kann es sein, Stille vor Gott zu halten. Und das ist nicht so leicht, wie man sich's denkt. Also wenn man versucht, mal ganz ruhig dazusitzen und sich auf Gott einzulassen, kann es sein, einem gehen 1000 Gedanken durch den Kopf. Man muss sich auch selber in der Stille erstmal aushalten können. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle ein Plädoyer für die Vielfalt halten. Es gibt ganz unterschiedliche Lernherausforderungen und auch ganz unterschiedliche Vorlieben und Stärken. Und das gute Christsein kann auf unterschiedliche Art und Weise auch gelebt werden. Aber egal, worin jemand seinen Zugang zu Gott hat, wichtig ist es immer, dass wir versuchen, mit unserem Leben Jesus nachzugehen und ihm versuchen, einen Platz in unserem Leben zu geben.
Unser letzter Punkt kommt. Gemeinsam den Glauben ins Leben bringen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus als Auferstandener nach dieser Ausbildungszeit seinen Jüngern und gibt ihnen dann diesen Auftrag, unter anderem diesen Bildungsauftrag in Sachen Glauben. Da findet ein Rollenwechsel statt. Die Jünger, die Schüler, sollen jetzt plötzlich selber Lehrer werden. Also die Rolle zwischen den Unwissenden und den Wissenden wird getauscht. Und die große Gefahr ist, dass die Jünger jetzt als Apostel, die die Verantwortung für die erste Kirche haben, sich als Wissende sehen. Als die, die alles verstanden und haben und wo die anderen nur noch staunend davor stehen können und lernen können. Jesus hat es gefährlich gefunden und er hat sie gewarnt. Ihr sollt euch selber nicht Rabbi nennen lassen. Denn nur einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Eine deutliche Warnung gegenüber geistlicher Überheblichkeit. Und tatsächlich ist so, dass die Jünger, die zu den Aposteln wurden, die berühmt wurden, die wichtig wurden, über ihre dreijährige Lehrzeit hinaus noch einiges zu lernen hatten. Die sich veränderte Situation hat sie vor neue Herausforderungen gestellt. Wie geht man zum Beispiel mit so einem Paulus um, der viele ans Gericht geliefert hat und Christen verfolgt hat und jetzt behauptet, er sei Christ? Kann man den reinlassen oder nicht? Wie geht man mit den Nichtjuden um, die plötzlich Christ sein wollen? Welche Regeln schreibt man denen vor? Was soll gelten? Wie ist der Glaube so aus römischer oder griechischer Sicht zu verstehen? Die Jünger waren immer wieder eine Lerngemeinschaft, die miteinander ringen mussten um Lösungen. Und sie haben das getan in der Verantwortung vor Gott im Gebet und haben so einen Weg gesucht für die Christenheit in die Zukunft, als Gemeinschaft lernender, glaubenlernender Menschen.
Und es ist beruhigend zu hören, dass das Ziel unseres Weges letztlich nicht in der Perfektion besteht. Auch die Jünger, die engsten Weggefährten Jesu, haben ihren Meister immer wieder missverstanden und waren offensichtlich ganz dringend auf seinen Beistand angewiesen. Und Jesus ist mit diesem Missverstehen, mit den Fehlern seiner engsten Freunde umgegangen. Er konnte es aushalten und hat sie bei sich gehalten. Als Glaubende wissen wir, dass wir Gott brauchen. Aber wir wissen auch, oder wir ahnen es vielleicht zumindest, wir brauchen auch Weggefährten. Wir schaffen es nicht allein. Die Menschen, die hier vor mir, unter euch, neben euch, vor euch, hinter euch sitzen, das sind die Menschen, die sich genauso wie du selbst auf den Weg machen. Von denen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas lernen können, die aber auch ihre eigenen Fragen, Bedenken, Erfahrungen mit sich bringen. Und so soll unsere Gemeinde letztlich ein Treibhaus des Glaubens sein. Was in diesem Treibhaus letztlich reifen soll, ist aber nicht, wie wir eben auch gehört haben, nicht allein das theoretische Wissen über den Glauben, sondern vor allen Dingen das Gelebtwerden des Glaubens. Jesus hat nicht gesagt, lehrt sie alles zu verstehen, was ich euch erklärt habe, sondern lehrt sie zu halten, was ich euch geboten habe. Das ist ein Gelebtwerden, eine Anwendung, eine Umsetzung. Jesus geht es darum, dass der Glaube unser Leben prägt und bereichert und dass wir unser Leben in unserem Leben letztlich sein Reich der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit bauen können. So sollen wir letztlich nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern vor allen Dingen auch Täter des Wortes werden. Und den Willen Gottes zu leben, das umzusetzen, was er uns sagt, das soll so sein, dass es letztlich uns, unseren Mitmenschen und unserer Welt hier zum Segen werden kann. Amen.
Ja, Jesus hat Anteil gegeben an seinem Leben und Glauben und dadurch wurde der Glaube multipliziert in das Leben hinein von seinen Schülern. Unsere Aufgabe ist das Gleiche auch zu tun. Das wollten wir euch weitergeben heute, dass wir da auch als Gemeinde eine Aufgabe haben, unseren Anteil zu geben an unserem Glauben. Wir singen jetzt: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben.